Wir hatten eine kleine Predigtreihe über das Thema Beziehungen und ich möchte eine andere, ja zumindest zwei wöchentliche Predigtreihe oder kleine Reihe starten zum Thema einladende Gemeinde. Wollen wir eine einladende Gemeinde sein? Das ist mal so für mich überschrieben als Arbeitstitel. Wir kommen von Himmelfahrt her. Viele haben gesagt, heute ist Vatertag und Väter waren auch wandern oder was immer ihr gemacht habt. Ihr habt die Zeit genossen vielleicht, habt extra Zeit von eurer Familie bekommen. Macht mal was für dich. Weiß ich nicht, ob das so war. Auf jeden Fall sollten wir eigentlich im Mittelpunkt stehen. Das hat mir eine Gemeinde gesagt, vor etlichen Jahren habe ich aus Versehen gesagt, heute ist ja, also am Himmelfahrt, heute ist ja Vatertag. Und dann gab es Protest, gell? Was macht man nicht? Das ist doch nicht Vatertag, das ist Himmelfahrt. Ich habe gesagt, Moment, stopp halt, also Jesus fuhr doch auf zum Vater. Und dann Vatertag. Und dann, ah, jetzt haben wir es verstanden. Und so habe ich mich aus der Sache herausgerettet. Aber wir wollen dessen doch gedacht haben, es war Himmelfahrt. Und das ist ein wichtiger Termin. Und Jesus wird in den Himmel tatsächlich aufgenommen, in eine andere Dimension, in der allein Gott lebt und all die Wesen, von denen wir auch lesen, aber die ist für uns, der Himmel ist für uns noch nicht sichtbar. Was aber ist passiert an Himmelfahrt? Das ist nicht mein Hauptthema, ich will das nur hier erwähnen. Als Christus aus dem Grab auferstand, sagt die Bibel, auferweckt wurde, da hat Gott ihn als seinen Sohn bestätigt. Das ist mein Sohn, ich stehe wirklich hinter ihm, ich bin in ihm, er ist mein Sohn, er ist mein. Und als er ihn in den Himmel holte, heißt es, er sitzt zur Rechten Gottes. Und seit dem Zeitpunkt sagt die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche, Herr zu ihm, Kyrios. Du bist unser Herr, du hast uns mit deinem eigenen Leben erkauft, wir gehören dir. Und seitdem betet Gemeinde Christus an. Das kann man ja sagen, wirkt dieses Herrsein auch in die Welt hinein. Wenn man so sagen, ins Europäische Parlament, in all die Wahlen hinein, in die Ergebnisse. Wenn, dann zurzeit ja unsichtbar. Gibt es noch keinen Herrn Jesus auf irgendeinem wichtigen Stuhl im Europäischen Parlament, das wissen wir auch, aber er ist dennoch zum Herrn der Welt erhoben worden und er setzt sein Reich in Liebe auch durch. Zuerst in seiner Gemeinde, das glaube ich, auch in allen christlichen Werken, aber wie Justin Ersten auch gebetet hat, aber auch gesagt hat, in allen Häusern, bei allen Menschen, die ihn heute noch nicht kennen. Und er will, dass die Menschen zu ihm finden, dass sie Vertrauen zu ihm finden, dass sie Glauben finden. Und ich habe mir so gedacht, was hat Jesus wohl für einen Wunsch auf dem Herzen, als er so gen Himmel fuhr, als er in die Welt Gottes aufgenommen wurde. Jetzt kann man darüber nichts Konkretes lesen. Da gibt es keine Bibelstelle, wo das hat er gedacht. Aber das, was dann geschah nach wenigen Tagen, an Pfingsten, zeigt schon genau, wohin die Richtung geht. Das ist dann das Thema nächste Woche. Aber der Heilige Geist kommt und Kirche entsteht und zur Kirche werden viele hinzugetan. 120 und an einem Tag 3000. Dann wurden es 5000 Menschen in Jerusalem, die in einer Gemeinde zusammen lebten. Und die erste Christenheit hat sich in wenigen Jahren, Jahrzehnten über ganz Kleinasien bis hin nach Europa ausgebreitet. Überall entstanden Gemeinden, dass Paulus mal geschrieben hat, es gibt keinen Ort, an dem nicht dein Name bekannt ist und wo nicht schon eine Gemeinde entstanden ist. Das Wort ist überall erklungen in Kleinasien. Das war ein Lauf durch die ganze damals bekannte Welt. Was wünscht sich also Jesus wohl, als er in den Himmel fuhr? Er wünscht sich, dass sich Kirche bildet, dass Gemeinde eine ja, einladende Gemeinde ist, das denke ich, das darf ich mal so ganz konkret sagen. Christen, die einladen sind, die selbst eingeladen sind zum Herrn, aber die auch andere mitbringen und sagen, hey, hast du schon gewusst, es gibt eine Neuigkeit auf Erden, die ist für alle Zeiten gültig. Christus ist der Herr und er will in dein Leben hinein und mit dir den Weg gehen, folge ihm doch. Und das ist, glaube ich, der Wunsch, der uns nach 2000 Jahren immer noch beschäftigen soll. Sind wir, wollen wir einladende Christenheit sein? Zur Christenheit gehören, die andere Menschen auf dem Schirm hat, wo wir sagen, die haben diesen Glauben noch nicht und irgendwie kümmern sie sich auch überhaupt nicht drum. Es ist ihnen irgendwo egal. Und dann kann man sagen, dann ist es mir auch egal. Sie haben Internet und Bibel und man kann ja alles heute lesen und sich aus dem Netz ziehen, was man so wissen will. Aber ich glaube, es gibt auch eine Zeit, in der man einfach blind ist, wo man Gott nicht sehen kann, nicht sehen will, sich selbst vielleicht die Welt verbaut hat und Die Frage ist einfach, können wir nicht dann auch dafür beten, dass Menschen wieder wach werden für Jesus und dass wir sie einladen können? Und es gibt so viele, sagt Jesus, Erntefelder, also so Gebiete und Familien und Menschen, die längst auf der Suche sind und die auf ein gutes Wort warten, sagen, komm doch mit in die Kirche, komm doch, das könnte dir gut tun, du suchst doch den Sinn des Lebens, hier ist er. Und ich glaube, es gibt viele, viele Erntefelder, auch in und um Schweikern, wo Menschen längst bereit sind. Und sie warten auf ein freundliches Wort, auf eine freundliche Einladung, komm doch mal mit. Was dann mit ihnen geschieht, ist ja immer Gottes Sache. Aber dass sie diesen Schritt mal machen. Ich glaube, Jesus wünscht sich eine von Herzen einladende Gemeinde. Und das, glaube ich, wünschen sich auch ganz viele unter uns. Die Frage ist immer nur, ob wir es so ausdrücken können, ob wir es bündeln können. Und ich habe darüber nachgedacht und habe so drei Punkte, die ich euch zur Ermutigung und ein bisschen auch so als Spiegel mir selbst vor Augen gehalten habe, zu sagen, sind wir das schon oder wo können wir uns noch verändern? Es gibt noch Potenzial nach oben. Wir sind schon gut darin, aber es gibt noch Potenzial nach oben. Ich habe eine erste Entdeckung gemacht, die ich in einem Brief an die Gemeinde in Ephesus gefunden habe. Die Gemeinde in Ephesus, glaube ich, die wäre wie wir. Irgendwie wie wir. Die hat vieles gemacht und getan und die hat sich ganz viel Mühe gegeben und die war mit beiden Beinen im Leben. Und in der Offenbarung schreibt Jesus Briefe an Gemeinden und eine Gemeinde ist die in Ephesus. Und er schickt ihr einen Brief, will man daraus zitieren, wo er ihren Zustand aufzeigt. Und da sagt er, also wie ein guter Brief so ist, das ist Offenbarung 2, er beginnt mit Lob. Jesus beginnt mit Lob und lobt diese Kirche und sagt, das seid ihr. Es spricht der, sagt er, es spricht Jesus, der in seiner Hand 7 Sterne hält. Das sind die 7 Leiter der Gemeinden, also an die Leiter der Gemeinden, und zwischen 7 Leuchtern umhergeht. Das sind die 7 Gemeinden. Also hier spricht der Herr, der Erhöhte, an die Leiter der Gemeinden und an die ganzen Gemeinden selbst auch. Ihr sollt mal auf mein Wort hören. Vers 2, Offenbarung 2, Vers 2. Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne deine Standhaftigkeit. Du duldest die Bösen in eurer Mitte nicht. Geduldig hast du Schweres getragen. Das fand ich, das könnte doch auf uns auch zutreffen, dass wir sagen, da sind wir dabei, wir arbeiten viel, wir arbeiten gut für Jesus und viele Gäste würden das auch sagen und wir sind auch standhaft und wir dulden auch nicht Dinge unter uns, wo wir sagen würden, das hat doch überhaupt keinen Platz in der Kirche, gell? Das sind wir schon auch und das ist etwas wert vor Jesus. Er sagt, es ist gut, dass ihr es tut, es ist viel wert, Vers 2, es ist gut. Und das finde ich schön zu hören. Jesus sieht, was wir als Kirche und Gemeinde in seinem Namen tun. Ich sehe eure Arbeit und es ist prima. Und Jesus lobt deine Mitarbeit. Wo du sie tust, im sichtbaren Bereich oder im unsichtbaren Bereich, sagt dir, das hast du gut gemacht. Steht da. Aber der zweite Schritt ist dann auch, wo er sagt, aber eins habe ich gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Erinnere dich daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Was ist davon geblieben? Kehre um und werde wieder so, wie du von Anfang an warst. Das sagte der Gemeinde auch. Ich dachte, oha, deutliche Worte, aber das muss man auch mal hören. Und ich bin dankbar, dass wir diese 3 Wochen Stille oder Zeit vor Gott in der Stille im Februar hatten, wo wir uns ganz bewusst so in die ganze Abhängigkeit und in die Stille vor Gott begeben haben. Und ich habe aus Berichten entnommen, und ihr habt die auch gehört, wenn ihr dabei wart an den Gottesdiensten danach, wo Menschen erzählt haben, die Liebe zu Jesus ist wieder in mir gewachsen. Oder die Liebe zu einem anderen Menschen, der mit mir den Weg geht, oder auch zu anderen Menschen überhaupt, ist wieder in mir gewachsen. Und ich wünsche mir so, dass das bleibt. Ich wünsche mir so, dass es weitergeht. Lasst uns dieses Gut, liebe Gemeinde, nicht wieder hergeben, wo wir in uns gehen und sagen, wir wollen diese Liebe in uns haben zu Christus und zu Menschen. Und wo Gefahr ist, das zu verlieren, wollen wir umkehren. Wir planen übrigens 2020, am Anfang des Jahres, wieder solch eine Zeit vor Gott. Ob die so genauso aussehen wird, sehen wir noch, aber so eine Zeit, wo wir intensiv vor Gott sein wollen, weil wir glauben, dass er seine Liebe immer neu in uns anzünden muss. Römer 5, Vers 5, da steht, Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es ist bereits geschehen. Und doch haben wir vielleicht manchmal einen Deckel drauf und sagen, ich weiß nicht mehr, wo die Liebe ist. Letztlich wohnt sie in dir durch den Heiligen Geist, ist ausgegossen. Römer 5, Vers 5. Darauf kann man uns ganz stark berufen. Und Liebe ist keine Gesinnung, es ist eine Gesinnung und kein Gefühl. Ich habe in meinem Sinn, dass ich Gott liebe. Ich will ihn lieben, will ihm zeigen, ich habe dich lieb. Oder ich lasse mich ganz auf Gottes Liebe ein. Viele denken, auf Gottes Liebe einlassen heißt, den Verstand irgendwo abzugeben. Bei Gott abzugeben, an der Garderobe abzugeben und sozusagen, ja, ich mache den großen Sprung ins Ungewisse. Sicherlich auch einen Schritt dazu, aber ich glaube, Liebe heißt, Gott unser Herz zu geben. Mit allem, was wir sind, zu sagen, ich will dich lieb haben und ich werde dir mein Herz schenken. Du kamst in diese Welt für mich und du hast einzig die Macht, mit der Gottesferne in mir aufzuräumen. Epheser 2, das ist aus dem Brief, dieselbe Gemeinde aus dem Brief, den Paulus schreibt, an die Gemeinde, was Christus der Gemeinde gebracht hat. Epheser 2, Vers 10. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen. Er hat uns neu geschaffen, hat uns zu seinem Werk gemacht, durch die Liebe Gottes. Der Evangelist Moody, wer den noch kennt, es gibt ein Moody Bible Institut in Amerika, es war ein sehr berühmter Prediger, hat mal über die Liebe Jesu Christi Folgendes gesagt. Das fand ich einen überraschenden Gedanken. Er schildert ein Zwiegespräch zwischen dem auferstandenen Jesus und Petrus. Petrus fragt Jesus, ist es wirklich deine Meinung, Herr, dass wir das Evangelium, die gute Nachricht, allen Menschen predigen sollen, auch diesen Sündern, die dich gemartert haben? Jesus sagt, ja, Petrus, bietet denen zuerst das Evangelium an. Macht euch auf die Suche nach dem Mann, der mir ins Gesicht gespuckt hat. Sagt ihm, dass ich ihm vergebe. Sucht den Mann, der mir die Dornenkrone auf die Stirn gedrückt hat. Sagt ihm, dass ich in meinem Reich eine Krone für ihn bereithalte, wenn er das Heil annehmen will. Sucht den Mann, der mir das Rohr aus der Hand nahm und mich damit geschlagen hat. Ich will ihm ein Zepter geben und er soll mit mir auf meinem Thron sitzen. Sucht den Mann, der mir ins Gesicht geschlagen hat. Sagt ihm, dass mein Blut rein macht von allen Sünden, das auch für ihn vergossen wurde. Und sucht den Soldaten, der mir den Speer in die Seite stieß. Sagt ihm, dass es einen näheren Weg zu meinem Herzen gibt als diesen. Und ich habe gedacht, das ist der Fixpunkt, von dem wir als Gemeinde ausgehen. Es ist die Liebe Jesu Christi, die standhält und die jeden Menschen auf der Welt sucht, selbst die, die ihn gemartert haben und gefoltert haben, der sogar seinen Feinden vergibt. Wir können es nicht, aber Christus kann es. Und deswegen geben wir für keinen Menschen die Hoffnung auf. Und dafür hat tatsächlich Gemeindeleitung, hier steht dem Gemeindeleiter, und auch die Gemeinde zu sorgen. In der Gemeinde wandelt Christus in den Sendschreiben. Gell? Und in der Folge dieser Liebe Christi wird Gemeinde anziehend. Liebe Gemeinde, gut so. Lass die Liebe die Grundlage sein, durch die alle unsere Mitarbeit und Mühe Sinn bekommt und unterstützt wird und das Böse vertrieben wird. Das war das Erste. Meine Entdeckung ist, dass Christus die Liebe, seine Liebe in den Mittelpunkt stellt und sagt, von da geht alles aus oder es geht nichts aus. Aber das Zweite ist auch wichtig. Wenn man so ganz voller Liebe ist, dann will man es irgendwo auch ausdrücken. Oder? Hat mal jemanden anderen gefragt, sag mal, bist du glücklich? Da sagt er, ja, unbedingt. Dann sagt der erste Fragende, dann sag's auch mal deinem Gesicht. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, gell? Das sage ich ja aus meinem Gesicht. Wie kann man denn Liebe ausdrücken? Das muss jetzt ja kommen, gell? Liebe, die sehr praktisch überlegt, wie sie weitergegeben werden kann, wie sie sichtbar werden kann, ist ein Ausdruck dessen, was unserem Herzen ist. Aber es muss mal ins Gesicht auch hinein, gell? Wisst ihr, all unser Christsein ist eine halbe Sache, wenn es nicht weitergegeben wird. Oder mit finsterer Miene vielleicht verbreitet wird. Ich wollte mal sagen, also Gott hat dich schon auch lieb, gell? Stell dir mal folgende Szene vor. Kommt ein Mann zu seiner Frau, ohne Blumenstrauß, ohne Geschenk, in alten Klamotten, in der Jacke, die er seit 20 Jahren trägt und in Schuhen, die vorne schon hochstehen, Die sind nicht geputzt, noch nie. Keine Schuhcreme, es gibt übrigens Schuhe, wo man auch Schuhcreme noch drauf tun kann, Geld gibt es noch. Hat ungeputzte Zähne, Mundgeruch und wirres Haar und sagt zu ihr, ich liebe dich. Preisfrage, wird seine Frau ihm das irgendwie glauben? Wird sie auch nur eine Sekunde ihrer kostbaren Zeit darauf verwenden, ihm das abzunehmen? Ich denke wohl kaum. Was wird sie sagen? Vielleicht folgendes, sieh dich mal im Spiegel an, dann wirst du merken, falls du es wirklich ernst meinst, dass ich dir gar nichts wert bin. Du kommst in deinen schlimmsten Klamotten zu mir, in einem schlechten Zustand und bekennst dir meine Liebe, also echt, das löscht mich ab. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist ein wenig ein hartes Beispiel, gell? Aber ich glaube, ich will es mal so drastisch überzogen sagen. Die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi, ob sie in Afrika oder in Asien oder in Schweigheim oder in Winnenden oder aus den Orten, wo wir all wohnen, ist, die Gemeinde wird wirklich mit der Braut verglichen. Es ist die Braut Jesu Christi, Offenbarung 21, Vers 9. Ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes steht dort. Die Braut, eine Braut ist geschmückt. Ich würde sagen, im besten Zustand, gell? Im besten Zustand. Eine Braut ist schöner als die andere. Ich habe schon etliche Hochzeiten erleben dürfen und was ich feststelle ist, wenn man auch eine Hochzeit irgendwo, man fährt vorbei, ach, da ist ja Hochzeit, vielleicht auf der Straße sieht man das Brautpaar oder irgendwo stehen, man schaut immer zuerst auf wen? Aufs Brautauto, gell? Nee, immer die Braut. Ey, wie sieht die aus? Ist die gut rausgeputzt? Ist sie schön? Und dann der zweite Blick auch dann dem Bräutigam. Natürlich. Und dann auch vielleicht das Auto irgendwann. Aber immer erst die Braut, gell? Da sagt man, warum macht man das? Weil das irgendwo ein schöner, der vielleicht der schönste Augenblick im Leben ist, so eine wirklich tolle Braut zu erleben. Und wie werden wir als Gemeinde wahrgenommen? Wie ein Mann mit wirrem Haar und Liebesbekenntnis? Ich will mal ein bisschen gnädiger sein als diese Frau mit diesem Mann, gell? Ich will ein bisschen gnädiger sein. Ich finde es schön, dass er ihr das überhaupt gesagt hat. Das finde ich eine gute Sache. Ich liebe dich. Das ist doch schon was. Nur der Punkt ist halt, glaubt sie ihm dies, gell? Werden wir wahrgenommen wie eine geschmückte Braut? Also wenn wir einladende Gemeinde sein wollen, und wir sind es schon, aber da ist noch Luft nach oben, dann dürfen wir Make-up aufsetzen. Darf man machen. Und schön die Haare stylen und Rouge und Lippenstift, ein tolles Kleid. Aber eben, liebe Gemeinde von Herzen. Nur was im Herzen ist, darf dann auch aufs Gesicht herausstrahlen. Gell? Was drinnen ist, darf rausstrahlen. Auf der Echt-Mitarbeitertagung in Bremen im April hatten wir einen Redner aus der Schweiz. Der hat diese Aktion gestartet, 7 Wochen Leben für deine Freunde, was wir hier in der Gemeinde auch schon 7 Wochen lang gemacht haben. Und der uns geschildert hat, wie ein Gast, der in eine Gemeinde kommt, spürt, ob er freundlich empfangen wird. Und wenn er freundlich empfangen wird, und das war sehr interessant bei ihm zu hören, ob das dann zum Herzen der Gemeinde gehört, zum Wesen der Gemeinde gehört oder aufgesetzt ist. Er sagt, es gibt eine aufgesetzte Freundlichkeit. Ich war am Freitag in einem Baumarkt. Ich lebe ja im Baumarkt praktisch, gell? Das wisst ihr, ich bin ein Baumarkt-Fan, mein zweites Zuhause. Ich laufe durch diese Schranke, die aufgeht und da steht 10 Meter entfernt, dem muss man in die Arme laufen, ein Mann. Und er sagt zu mir, herzlich willkommen, ganz freundlich. Und ich habe gesagt, ja, herzlich willkommen, Dankeschön, dass Sie mir das so sagen. Und bin dann weitergelaufen und fand das echt klasse. Da habe ich so, als ich dann weitergelaufen bin, gedacht, warum sagt der das, gell? Der wird doch dafür bezahlt. Der meint das gar nicht echt. Der macht das nur, weil er dafür Geld verdient, gell? Wenn der mich nach Feierabend sehen würde, vielleicht kennt er mich gar nicht mehr. Aber der Versuch war schon mal gut und ich habe mir auch gedacht, ja, ist doch auch schön, will diese Aktion nicht damit kaputt machen. Es war wirklich schön, aber man spürt, im Grunde ist es eine Aktion, um dem Kunden sozusagen zu sagen, ja, schön, dass du da bist, aber was kommt danach noch, gell? Es gibt so eine antrainierte, aber doch im letzten unechte Willkommenskultur. Und dieser Redner auf der Echt, der sagt, das merkt ein Mensch. Er merkt, ist es eine Freundlichkeit, die ist antrainiert oder heißen wir jemand wirklich willkommen? Und er hat dann ein Bild gebraucht und sagt, es ist wie mit einem Eisberg. Er schwimmt im Wasser und wir sehen die Spitze und sagen, da bin ich willkommen. Der Eisberg lädt mich ein, aber unter Wasser, das wissen wir alle, ist der größere Teil dieses Berges. Und der Gast sagt, er spürt, was unter Wasser ist. Ist es wirklich echt oder ist es nur die Spitze des Eisberges, die wir mal eben schön beleuchten? Und das fand ich interessant, dass ich dachte, okay, wenn das so wahr ist, dass wir vielleicht oben etwas ausstrahlen, was wir unten gar nicht sind, dann muss man da nochmal dran arbeiten und nochmal danach fragen. Neulich waren Gäste bei uns und ich sage es ein bisschen vorsichtig, aber ich will es mal einfach so weitergeben. Ein Ehepaar war bei uns und am Ende vom Gottesdienst kommt er auf mich zu und sagt mir, das will ich Ihnen mal sagen. Der Mann kam auf mich, das will ich Ihnen mal sagen. Ich war heute Morgen schon sehr früh da und stand hier im Foyer vor dem Gottesdienst und irgendwie war ich für die Leute Luft. Ich sagte, Moment, Sie wurden doch an der Tür freundlich begrüßt. Sagt er, ja, auf jeden Fall. Aber danach stand ich im Foyer einfach so und es hat mich keiner mehr angesprochen, keiner wahrgenommen. Da ist noch Luft nach oben bei euch. Ich dachte, ups, ne? Was macht man als Pastor? Sagt mir, gut, aber ich habe Sie doch angesprochen und so. Und ja, aber das war eben dann nicht genug. Auf jeden Fall habe ich hinterher gedacht, danke für die kostenlose Beratung. Ist vielleicht echt was dran, wenn man mal früher kommt und schon hier ist, dass man angesprochen werden will und nicht nur im Foyer steht. Das ist eine Sache. Und ich habe es vor einer Woche gesagt, die Augenwinkel, die wir haben, wir sehen aus den Augenwinkeln immer noch etwas mehr, als wir vielleicht zugeben würden. Man nimmt sehr wohl wahr, ist man willkommen. Und das ist doch gut. Liebe Gemeinde, wir wollen als Gemeinde wachsen. Wir wollen Menschen von Herzen annehmen und Zeit haben für sie. Und was ich jetzt sage, soll nicht demotivierend sein, sondern wirklich auch aufbauen. Ich will es machen wie in den Sendschreiben, auch loben und sagen, richtig gut gemacht. Wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind gesegnet von Gott und doch dürfen wir noch lernen, noch gästefreundlicher zu sein und das auch von Herzen zu leben. Ich war vor einiger Zeit bei einer Familie zu Gast, die hatten mich übrigens gar nicht eingeladen, ich bin einfach gekommen, kam ohne Termin und Vorwarnung und als ich ankam, dachte ich, oh lala, die stecken mitten in der Arbeit. Das war weithin sichtbar. Einen Berg von Arbeit, der noch an diesem Tag, dachte ich mir, erledigt werden sollte. Warum ist jetzt mal egal? Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben mich herumgeführt und alles gezeigt. Haus und Garten. Dann eine Bierbank und einen Biertisch aufgestellt und gesagt, jetzt trinken wir erstmal ein Bierle. Und dann haben sie erzählt und ich hatte keine Sekunde den Eindruck, dass ich störe. Dass sie ihr Gespräch und Gastfreundschaft nicht von Herzen meinen, obwohl ich ja gar nicht angemeldet war. Gell? Und am Ende, also nach über zwei Stunden, habe ich mich eher fortgerissen und gesagt, es muss ich aber wirklich gehen, jetzt ist aber wirklich Zeit, ihr müsst ja noch all das fertig machen, was heute noch geschehen muss. Das fand ich einfach schön. Man muss das nicht nachmachen. Ich will damit nur sagen, ich habe gespürt, dass ich einfach willkommen bin. Das kann man, vielleicht hätte ich das nicht so hingekriegt. Ich brauche immer Termine. Hast du da mal Zeit und so. Ich bin nicht so ein spontaner Typ, aber das haben Menschen geschafft. Und manchmal ist es einfach spontan im Leben. Auf dem Seminar in Bremen, Mitarbeiterseminar, wurde auch ein anderes Unterseminar angeboten, wo ein Christ, den ich nicht kenne, aber den habe ich Lust einzuladen, erzählt hat, wie er viel in der Welt herumkommt, also reist, immer wieder auch Kirche dann sucht und Gemeinde besucht, wo er vor Ort dann lebt, warum auch immer, das weiß ich nicht. Und er sagte, ich war in dem und dem Ort, XY, war ich spät dran am Sonntagmorgen, habe die Gemeinde gesucht, hatte kein Internet, habe da auch keine Karte gefunden und war fremd in dem Ort, hatte solche Mühe, die Gemeinde zu finden. Und er sagte, 10:01 war ich dort endlich geschafft, hier ist die Kirche. Aber es war kein Parkplatz frei. Es war alles belegt. Nichts und gar nicht direkt vor der Gemeinde. Kein Parkplatz mit dem Schild für Gäste oder so. Also er fuhr wieder weiter durch die Gegend und hat 5 Minuten einen Parkplatz gesucht, bis er irgendwo jemand einen gefunden hatte und schnell dann mit der Familie zu Fuß in die Kirche. Durchs Foyer in den Gottesdienstraum. Oh Mann, aber dann sagt er, wo war noch ein Platz frei? Also vorne neben dem Pastor war noch ein Platz frei, da wollte ich aber nicht hin, gell? Das könnt ihr euch, kann ich mir vorstellen, gell? Wenn man mal so unverbindlich irgendwo reinschaut, dann sitzt man in der Regel irgendwo weiter hinten, aber es war alles besetzt. Kein Platz für Gäste. Und er sagt als Fazit, zeig mir mal den, der dann 10:07 für alle sichtbar von hinten nach vorn zum Pastor geht und sie direkt in die erste Reihe neben ihn setzt. Sein Sohn soll dann gesagt haben, Papa, in diese Gemeinde gehen wir aber nicht mehr. Und das war dann entschieden für sie. Da gingen sie dann nicht mehr hin. Das war für mich, ich habe das auch aus Bericht eines Teilnehmers von der Echt so gehört, war für mich eine harte Lektion, wo ich dachte, aber ich schaue mir das mal an. Habe so überlegt, da könnte man doch noch etwas verbessern, auch bei uns. Vielleicht, ich habe das wirklich vor, dass wir vorne nahe der Gemeinde Schilder anbringen, auf denen steht, reserviert für Gäste, für die Autos. Das möchte ich machen, dass wir auch hier Stühle reservieren im hinteren Bereich, wo drauf steht, für Gäste, die noch spät kommen oder warum auch immer sie spät kommen. Gell? Das würde ich gerne machen. Ich glaube, da ist viel dran, dass man so an Kleinigkeiten spürt, es ist echt, es ist ehrlich gemeint, reserviert für mich. Der zweite Punkt also, wenn die Liebe da ist, dann wollen wir es auch mal zur Tat werden lassen, mal dem Gesicht zeigen. Gell? Und das dritte, der eigentliche Grund für das alles. Warum sage ich das heute Morgen? Sag das nicht, weil ich kein anderes Predigtthema gefunden habe oder um irgendeine Stimmung zu verbreiten nach dem Motto, also da ist noch viel Luft nach oben. Nein, ich gehe davon aus, dass diese Gemeinde neben anderen, aber auch diese Gemeinde, die Matthäusgemeinde, Potenzial hat zu wachsen. Dass sie als Kirche wachsen will, weil Gott es will. Wir haben hinten die Flyer aushängen, unsere 10 Punkte oder 8 Punkte, die wir in einer Vision vorgestellt haben. Und der eine heißt, sehe ich von hier aus, wir wollen liebevoll wachsen. Das haben wir uns letztes Jahr so vorgestellt und vor Augen geführt. Wir möchten, wir wollen liebevoll wachsen. Ich glaube, dass das tatsächlich möglich ist für uns, dass wir uns hier auf den Weg machen sollen. Wir sind schon drauf. Wir haben so viel Potenzial an Mitarbeitern und Ressourcen, an Herzenskraft und Willen. Und wir haben einen biblischen Auftrag, darum heißen wir Matthäusgemeinde, dass Jesus sagt, Matthäus 28, Matthäi am Letzten, hat man früher gesagt, gell? Da wo alles aufhört, geht mal ihr in alle Welt. Wir sind nicht in aller Welt, wir sind in Schwalkheim, aber macht zu Jüngern. Also macht die Leute zu Christen, die ihr Leben im Namen Gottes führen. Und meine Frage, sind wir bereit, dieser DNA oder diesen Genen, die wir in uns haben, zu folgen? Oder stehen wir uns vielleicht selbst im Weg? Gut gemeint und schlecht gemacht? Mir ist bewusst, das sage ich sehr selbstkritisch, ich bin auch da am Nachdenken und am Arbeiten, dass wir vieles ändern müssen, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Und zwar fange ich jetzt mal an, im Gottesdienst und auch vielleicht bei der Predigt, ganz bestimmt, aber erstmal im Gottesdienst. Wisst ihr, unseren Gottesdienst heute Morgen, den veranstalten wir im Prinzip für Christen. Das zeigen alle unsere Lieder, unsere Lesungen, wie wir jemand ansprechen, was gepredigt wird. Ich predige ja heute Morgen nicht für Außenstehende, ich predige für uns. Kann man sagen, ja, sag mal, könnte da auch jemand kommen, der sagt, ich bin hier völlig neu und fremd? Muss ich mich fragen, wie wird gepredigt? Und ich frage mal ganz, ganz echt, ganz hart, wen interessiert, der noch keinen Glauben hat oder der auf dem Weg, so Gott zu finden ist, wen interessiert, was wir hier singen? Das interessiert den nicht. Wen interessiert, was wir hier sagen, was wir hier beten? Das interessiert ihn nicht. Was interessiert ihn dann? Ob er das Thema, das ihn heute bewegt, hier irgendwo loswerden kann? Welche Themen sind das? Wir sollten echt eine Umfrage machen. Welche Themen drücken? Wo drückt der Schuh? Wir dürfen, jemand sagte mal, das ist jetzt ein ganz blödes Bild, aber ich will es einmal hier gebrauchen. Der Angler, gell, der angelt, muss einen Wurm oder einen Köder an den Haken machen, der dem Fisch schmeckt, gell? Und nicht dem Angler schmeckt. Ja? Und wodurch kam ich zum Glauben? Indem ich, wie ich war, so wild und ungestüm von einigen Leuten trotzdem ernst genommen wurde, die gesagt haben, bleib mal wie du bist, wir haben da eine Party, mach mal mit, gell? Und tatsächlich, man hat es geschafft, mich irgendwie als total wilden jungen Kerl irgendwie in den Jugendkreis zu bekommen. So einfach war das nicht, aber ein paar haben mich ernst genommen, die haben meinen Köder verstanden und haben mich da einfach gepackt. Und das war so richtig gut. Ich bin diesen 2, 3 jungen Leuten, die heute so alt sind wie ich, total dankbar, dass sie mich nicht von der Angel gelassen haben, wirklich. Ich habe in der Gemeindeleitungsklausur im Januar eine Frage gestellt an die Gemeindeleitung. Warum schaue nicht, oder wir sollten unsere Veranstaltung daraufhin überprüfen, schauen bei uns andauernd, also regelmäßig Gäste herein, deren Not wir ernst nehmen und deren Fragen wir beantworten. Und ich habe gefragt, was muss geändert werden, dass dies wirklich passiert? Nicht, dass es möglich wäre. Dieses wäre, das ist irgendwo, das ist nicht interessant. Dass es wirklich passiert. Dass Menschen mitbringen, die Fragen stellen dürfen auf die wir eine Antwort suchen, eine Not haben, auf die wir reagieren. Dass Menschen, die kommen, im Mittelpunkt stehen, nicht nur einmal immer. Und dann sagen wir, okay, aber wo bleibe ich dabei? Wir bleiben an dem Punkt dabei, dass wir sagen, wenn wir erleben, dass Menschen zu Jesus finden und selbst im Glauben stark werden und wieder andere einladen können, dann haben wir unser Ziel erreicht. Es gibt noch mehr Ziele im christlichen Leben, das weiß ich schon auch, aber das ist ein wichtiges Ziel, ein ganz wichtiges. Wir haben von Zachäus gehört und Jesus sagt, als die Zachäus-Geschichte ausgeht, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Ziel seines Kommens. Und Gemeinde ist keinen Schritt weiter als Jesus hier. Ist immer in seiner Spur. Der ist hier auch gekommen und ins Leben gerufen worden, um die zu rufen, die noch keinen Glauben haben, die verloren sind für Gott. Das ist das Originalwort Jesu Christi. Also, was Gott will, das sollen wir Menschen ernst nehmen. Auch wir in der Matthäusgemeinde. Was wollte ich sagen? Es geht mit der Liebe los. Und ich glaube, wir sind liebevolle Menschen. Lass uns das nie wieder aufgeben. Immer wieder in den Mittelpunkt stellen und oder einen Schritt zurück tun und sagen, das geht jetzt gerade nicht, ich bin ehrlich, aber ich möchte das, was ich tue, trotzdem in Verantwortung und Liebe tun. Und dann der zweite Schritt, wir wollen es mal unserem Gesicht zeigen, gell? Das mal auch tun und das auch zur Tat werden lassen. Und das dritte, der eigentliche Grund dafür ist, dass Jesus selbst gekommen ist, dass er Verlorene sucht. Jetzt will ich am Ende eine kleine Bitte aussprechen. Wir haben ein Kontaktteam in der Gemeinde. Zu dem gehören einige Menschen und die haben sich auch schon mal vorgestellt hier. Wir suchen dort noch gerne auch Mitglieder, die sagen, ich bin gerne im Kontaktteam dabei und kümmere mich insbesondere nach dem Gottesdienst um Menschen, die ich denke, die waren noch nicht hier. Oder ich denke, die könnten ein Gespräch brauchen, weil irgendwie stehen sie so verloren herum. Das wollen wir ganz bewusst machen. Wenn ihr Lust habt, in so ein Kontaktteam mitzukommen, dann kommt auf mich zu. Und auf Doris Hill zu, wir beide. Und wir vom Kontaktteam möchten auch so eine Tüte, Willkommenstüte, gell, entwerfen. Also da ist was drin. Was haben wir schon besprochen? Wir sind noch nicht ganz so sicher, aber Verschiedenes, was einfach jemand gut tut. Wo er sagt, diese Tüte nehme ich gerne mit nach Hause und da brauchen wir eure Hilfe. Wenn ihr Lust habt, so eine Tüte mit zu gestalten und etwas hineinzutun, also wir brauchen einfach jemand, der uns es mit hier das umsetzt, das zur Tat werden kann, dann geht bitte auf Doris zu. Die hat diese Idee auch gehabt und geht mal auf sie zu und sagt, ich mache mit und dann entscheiden wir, was wir machen und was in diese Tüte mit hineinkommen. Das wäre ein Auftrag, der ganz konkret da ist. Ich wollte jetzt keine Werbung machen, sondern ganz konkret sagen, am Ende der Predigt, das ist uns wichtig, hier könnt ihr uns helfen. Ich liebe diese Gemeinde und ich weiß, dass ihr spitze seid. Wir wollen mit Gottes Hilfe und seiner Liebe in die Welt marschieren und Menschen einladen, zu Christus zu kommen. Amen.